Das hier hat übrigens dieser Trash-YouTuber markant als ganz klar ironische Satire bezeichnet. Das war eine Parteiveranstaltung der Linken.
Und so. Ich wollte noch mal kurz sagen, Energiewende ist auch nötig nach einer Revolution. Und auch wenn wir dort 1% der Reichen erschossen haben, ist es immer noch so, dass wir heizen wollen. Wir wollen uns fortbewegen. Naja, ist so. Wir müssen mal von dieser Metaebene runterkommen. Und wir diskutieren darüber, ob 2030 oder 2035 oder 2050. Aber was bedeutet es beim Ausbau der regenerativen Energien, bei der Windenergie, bei der Photovoltaik?
Sandra, komm mal zum Ende. Dankeschön.
Ich muss sagen, wir erschießen Sie nicht, wir setzen Sie schon für nützliche Arbeit ein.
Ha, so lustig, ganz witzig, weil Arbeitslager sind ja so viel besser, als sie direkt zu erschießen. So sind Millionen Menschen in den Arbeitslagern gestorben oder man hat sie einfach verhungern lassen. Das ist die Realität des Sozialismus, das kennen wir aus der Geschichte. Viele scheinen aus der Geschichte nicht gelernt zu haben, auch aus der jüngsten deutschen Diktaturgeschichte, nämlich dem SED-Regime in der DDR. Die Linke übrigens rechtsidentisch mit der SED. Also das heißt, dass dieselbe Partei trägt lediglich einen anderen Namen. Das hat man rechtlich sich bestätigen lassen. Aber dazu weiß ich nicht. Vielleicht lohnt es sich dazu, in der Zukunft nochmal einen detaillierteren Beitrag zu machen, weil vielen ist das überhaupt gar nicht in dieser Art und Weise bewusst. Linken Parteitag am Wochenende und ich habe einige Clips gesehen. Insgesamt geht der Livestream der Linken über 7 Stunden. Es ist fast egal an welcher Stelle und ich habe hier absolut zufällig bei 2 Stunden 11 einfach mal reingeskippt und zu hören, worum geht's denn, das haben die so zu sagen. Wer sich herzlich amüsieren möchte, vielleicht auch ein Trinkspiel oder so daraus machen, wie oft es irgendwie um die AfD, Faschismus, Israel geht, dass man dann irgendwie jedes Mal einen kurzen trinkt. Ich bin mir sicher, so lange hält man nicht durch. Ich bin mir nicht sicher, ob das mehr Comedy-Veranstaltung, Satire-Projekt oder tatsächlich ernst gemeint sein soll von dieser Partei. Natürlich ist man aufgestanden, hat voller Inbrunst die Internationale gesungen. Heidi Reichenegg kriegt es nicht auf die Reihe, die deutsche Nationalhymne zu singen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob sie den Text überhaupt kennt. Geschweige denn, woher das Lied stammt oder die Farben Schwarz-Rot-Gold. Aber die Internationale, die wird fleißig mitgetrellert. Was hilft denn am besten gegen die AfD in Deutschland, Herr neu gewählter Parteivorsitzender Pantisano?
Die beste Voraussetzung, damit die AfD nicht in Regierungsverantwortung kommt, ist eine starke Linke.
Ach so.
Wir haben schon in den vergangenen Wahlkämpfen bewiesen, dass...
Wahrscheinlich, weil eine starke Linke gleichzeitig bedeutet, dass mehr Gelder in diese Antifa-Strukturen hineinfließen und dass man dann noch härter gegen AfD-Politiker vorgehen kann, beispielsweise oder gegen Parteitage der AfD. Auch das hat man dort ganz offen nochmal gefordert. Auch das ist ja kein Geheimnis in der Linken, dass man das möchte, dass man die Parteitage des politischen Gegners, niemand demonstriert übrigens gegen diese Witzveranstaltung von Parteitagen der Linken, Parteitage der AfD, da kämpft man gegen die neuen Nazis.
Wir alle am Start sind, wenn es darauf ankommt. Deshalb lasst uns nach Sachsen-Anhalt, nach Mecklenburg-Vorpommern, nach Berlin und dann noch nach Niedersachsen fahren und die Genossinnen unterstützen. Gemeinsam bauen wir eine soziale Alternative auf, im Wahlkampf und danach. Und drittens, ich möchte mit euch einen Plan entwickeln, um die Arbeiterinnen und Arbeiter zu erreichen. Ich selbst habe es in den letzten Wochen oft gesagt und es
die neue Arbeiterpartei, Partei der Arbeiter, ist auch die AfD.
Es ist auf diesem Parteitag oft gefallen. Wir wollen als Linke die Arbeiterinnen und Arbeiter für uns gewinnen. Und ganz ehrlich, das ist leichter gesagt als getan. Ab Montag beginnt hier für mich die Arbeit daran. Ich werde mich in den nächsten Monaten mit den Kolleginnen und Kollegen, all den Gewerkschafterinnen und Gewerkschaften in unserer Partei und um sie herum zusammensetzen und diskutieren, welche Schritte wir gehen können. Und ich will daraus folgenden Plan entwickeln. Mit meiner Kandidatur habe ich eine Telefonnummer eingerichtet, in der sich Arbeiterinnen und Arbeiter direkt bei mir melden können. Und es haben sich hunderte Menschen gemeldet.
Nur Arbeiterinnen und Arbeiter dürfen anrufen oder dürfen auch andere da anrufen? Glaubt ihr wirklich, dass hunderte Menschen angerufen haben bei der Nummer? Beziehungsweise, ich will gar nicht bestreiten, dass wenn man irgendwo, wenn ich meine Telefonnummer auf irgend so ein Klohäuschen kritzeln würde, dann hätte ich sicherlich auch hunderte Anrufe.
Mit vielen von Ihnen habe ich telefoniert und ich möchte, dass wir eine Partei werden, in der wir zusammen kämpfen wollen.
Das ist das generischste Nichtssagen gewesen. Nein, zu dem generischsten Text, ziemlich sicher auch mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz und ChatGPT erstellt. Zu dem Text komme ich gleich dazu. Es wird tatsächlich noch besser. Und zwar ist das dieser junge Mann hier.
Als sozialistische Partei wissen wir, wer die Profiteure dieser Entwicklung sind. Es sind die Donald Trumps und die Elon Musks dieser Welt. Die Friede Springers und Klattenquanz in Deutschland. Wir aber werden ihnen nicht den Gefallen tun, uns spalten zu lassen. Wir werden uns den Reichtum, den sie uns gestohlen haben, zurückholen. Erst wenn die Produktionsmittel, wenn Grund und Boden vergesellschaftet sind, können wir jedem Menschen in Deutschland ein Leben in Würde und in Sicherheit garantieren. Setzen wir also sozialer Demütigung und Abwertung, Solidarität und Hoffnung entgegen. Die Rechten spalten mit ihrem Kulturkampf. Wir führen die Menschen zusammen. Sie versprechen Stolz und Würde durch Nation und Herkunft. Wir setzen auf Solidarität und Zusammenhalt.
Oh, okay, ja. Erst wenn der letzte Baum gefällt, der letzte Fisch gefangen ist oder so, werdet ihr verstehen, dass man Geld nicht essen kann. Erinnert so ein bisschen daran, ChatGPT verfasse mir eine linke Kampfesrede für einen Parteitag voller Pathos für meine GenosssternchenInnen. Aber keine Sorge, auch Heidi Reichenick meldete sich zu Wort. Selbstverständlich. Sie hat uns das hier auf dem Parteitag mitzuteilen.
Wir brauchen das ganz dringend, verdammt nochmal, wir sind das Bollwerk und das bedeutet auch Entscheidungen zu treffen, die uns nicht gefallen. Und ich sage euch auch, ich habe Angst, wenn wir uns jetzt wirklich hinstellen und sagen, wir machen hier gar nichts mehr, was ist denn dann die Konsequenz? Und ja, die Bundestagsfraktion hat es ermöglicht, das möchte ich nochmal sagen, wir haben es ermöglicht, dass es die zweite Kanzlerwahl gab. Wir haben zweimal Nein zu Merz gesagt. Wir wollten aber dieses Land nicht ins Chaos stürzen. Davon profitiert die AfD. Und wenn wir das auch noch zulassen, dann sind wir die letzte Bastion, die fällt. Und ich bitte euch.
Sie bittet uns, die letzte Bastion, die fällt zweimal, beziehungsweise sie haben die zweite Wahl erst möglich gemacht, weil sie erst gegen Merz gestimmt. Dann bedeutet, dann wird man ja für ihn gestimmt haben. Also gehört natürlich in gute linke sozialistische Tradition. Letztlich geht es darum, dass man unbedingt, und das haben die Linken ja schon immer wieder sehr deutlich gemacht, dass man unbedingt mit der CDU koalieren möchte, bedeutet, man will unbedingt, also wirklich so gerne regieren, mitregieren. Und zwar um jeden Preis. Anders als es Lindner einst versprach, lieber nicht als schlecht zu regieren, hat man sich dann entschieden, auch mit ihm als Finanzminister eher schlechter zu regieren, als gar nicht zu regieren. Jetzt hat er irgendwie einen tollen neuen Job bei, ich glaube, Autoland oder so ähnlich. Freut mich auch ehrlich für ihn. Aber die Linken wollen einfach mitspielen. Und jetzt ist es ja nicht so, dass wir keine linke Politik in den letzten Jahren umgesetzt haben, so ziemlich alles, was Linke wollten, Atomausstieg, mehr Asyl, mehr Migration, offene Grenzen und so weiter, all das ist ja letztlich umgesetzt worden unter der pseudokonservativen CDU, Angela, Migration, Multikulti ist in Deutschland gescheitert, Merkel hat es möglich gemacht und auch linke Ministerpräsidenten im CDU-Gewand, wie eben ein Daniel Günther oder auch ein Hendrik Wüst. Aber was haben wir denn noch da? Willkürlich, wahllos irgendwelche Szenen.
Wir haben am Freitag über Antifaschismus gesprochen und das kann ja viele Facetten abbilden, zum Beispiel sich auf eine Straße zu setzen und Nazis zu blockieren oder im Bundesparteitag zu verhindern oder sich in Vereinen zu engagieren und Menschen zu helfen, die Opfer rechter Gewalt sind. Antifaschismus kann aber auch sein, im Parlament alles dafür zu tun, dass die AfD keinen Funken Macht in dieser Welt bekommt. Und eben dafür zu sorgen, dass wir die CDU auch nicht in die Arme der AfD treiben, mangels Alternativen, wenn wir also nicht gesprächsbereit sind. Das heißt, wir sollten gesprächsbereit bleiben und Optionen auch zulassen und auch konkrete Vereinbarungen dort, wo es notwendig ist und wo wir uns auch durchsetzen können, treffen und auch konsultieren. Das passiert bereits in Sachsen, wo man also mit verschiedenen Verhandlungspartnern ständig sich austauscht und die besten Lösungen streitet, damit es nicht zu einer AfD-Machtergreifung kommt.
Ich glaube, eins ist uns doch klar, egal ob in Regierung und Opposition, wir sind die Partei, die etwas verändern wollen für die Menschen. Ich komme aus Sachsen-Anhalt. Ich war da gerade im Wahlkampf und ich sage euch wirklich, die Stimmung dort ist eine ganz andere, als wir sie hier gerade haben. Sie ist wirklich eine Katastrophe. Die Leute haben Angst.
Angst vor den neuen Nazis haben sie. Ja, die Linke sagt ganz klar, wir sind gesprächsbereit, wir öffnen Tür und Tor für die CDU. Jetzt hat Pantisano da irgendwie so ein bisschen seinen Fuß da reingestellt, beziehungsweise hat versucht, Günthers Fuß steht in der Tür, die offen steht. Pantisano hat versucht, diese Tür zu schließen, indem man gesagt hat, es sind halt Faschisten bei der CDU, genau wie in der AfD. Das relativiert man und sagt, nein, wir sind gesprächsbereit, da sind Kanäle offen. In Thüringen macht man das ja tatsächlich. Da hat man extra die Geschäftsordnung des Landtages im Vorfeld geändert. Das heißt, jedes Mal, wenn die Landesregierung in Thüringen irgendwelche Gesetzesinitiativen auf den Weg bringt, dann nennt sich das, Sekunde, Prälegislative. Ich hab's mir extra abgespeichert. Das war Julian Reichelt, der das unter anderem geteilt hatte. Moment, Thüringen. Das prälegislative Konsultationsverfahren bedeutet letztlich Politik im Hinterzimmer. Hinter verschlossenen Türen gibt es Absprachen, bevor Anträge dann öffentlich eingebracht werden. Dann bilden sich auch schon Mehrheiten. Dieses Konsultationsverfahren, dieses prälegislative, was herrlich politisch und irgendwie auch sehr offiziell klingt, man hat es ja wie gesagt in die Geschäftsordnung des Landtages mit aufgenommen, bedeutet nichts anderes, Politik nicht unter den Augen der Öffentlichkeit machen zu müssen. Und das macht man in Thüringen. Dort gibt es Absprachen mit allen. Würde man nämlich ganz regulär über die einzelnen Ausschüsse und dann wieder im Plenarsaal und so weiter, würde man dort so Politik machen, dann wäre es für die Bürger noch offensichtlicher, wer dort mit wem zusammenarbeitet. Aber indem man das einfach im Hinterzimmer macht, hinter verschlossenen Türen, und dann aber behauptet, ja, das würde ja die Effizienz der Arbeit des Landtages irgendwie steigern, nachdem man 35 Jahre lang problemlos so Politik in Thüringen machen konnte, arbeitet man schon lange mit der Linkspartei zusammen, wie gesagt, spätestens so offen und offiziell seit der letzten Wahl, aber eben nicht vor den Augen der Öffentlichkeit. Und die Brandmauer in Richtung der Linkspartei oder Unvereinbarkeit der Linkspartei ist schon ewig Geschichte. Aber so richtig spricht da auch keiner drüber. Wenn die AfD das Ganze anspricht, dann klingt das halt immer alles so ein bisschen nach Verschwörungstheorie. Aber es entspricht tatsächlich den Tatsachen. Okay, ein Beispiel noch.
Die größten Verbrecher sitzen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und kriminalisieren uns dafür, dass wir Widerstand gegen Genozid, Wehrdienst und den Abbau des Sozialstaates leisten.
Was sie hier meint, also die Linke kritisiert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Was ist da los? Die sind doch alle grün und links. Wie kann das sein? Es liegt daran, dass der Bayerische Rundfunk vor wenigen Tagen eine Recherche veröffentlicht hat, in der es, und das ist wirklich der einzige Themenaspekt, in dem Linke öffentlich scharf kritisiert werden, ist es bei der Haltung zu Israel. Denn das ist das Einzige, wo die deutsche Medienlandschaft, die Linke, die mehrheitlich linke deutsche Medienlandschaft sehr gespalten ist, ist der Umgang mit Israel und Palästina beziehungsweise dem Gazastreifen. Es gibt diejenigen, die ausnahmslos Existenzrecht Israels, Palästina, alles irgendwie Hamas-Terroristen und das ist ja das Recht auf einen eigenen Staat, vor Ort dann, ja, die Palästinenser, die wehren sich ja eigentlich nur, ist es jetzt doch ein Völkermord oder Krieg oder doch kein Genozid, dann sagen die Israelis vorher Bescheid oder nicht, werden gezielt Schulen bombardiert, verstecken die sich gezielt in Schulen, also da ist die linke Medienwelt in Deutschland wirklich sehr, sehr weit gespalten und dafür werden die Linken kritisiert, nicht für ihren Kommunismus, Sozialismus waren, diesen Gleichheitswahn, dass man sagt, hier alle irgendwie enteignen und Arbeitslager, Reiche irgendwie erschießen. Dafür werden sie nicht scharf kritisiert, sondern lediglich für ihre Haltung zu Israel. Und es gibt halt zahlreiche Migranten, die sagen, nein, wir wollen offen judenfeindlich sein, ohne in dieselbe Antisemitismus-Holocaust-Schublade gesteckt zu werden, wie irgendwelche deutschen Kartoffeln, die Israel kritisieren. Weil in diese Schublade wird man nun mal gesteckt, wenn man in Deutschland irgendetwas in dieser Hinsicht in diese Richtung äußert.
Die übelsten Straftäter tragen Waffen an ihrer Hüfte, die konsequenzenlos unsere schwarzen Geschwister durchlöchern. Die gefährlichsten Kriminellen sind Neonazis, die von der Polizei eskortiert werden, während Antifaschistinnen kriminalisiert werden.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es mit diesen schwarzen Geschwistern auf sich hat. Sind damit tatsächlich Menschen mit schwarzer, mit dunkler Hautfarbe gemeint oder ist das bezogen auf den schwarzen Block, die halt schwarz gekleidet schwerste Straftaten begehen, Molotow-Cocktails, Steine, Gullideckel auf Polizisten zu schmeißen? Da bin ich mir nicht ganz sicher.
Und die allergrößten Verbrecher haben Milliarden auf ihren Konten und jammern, wenn sie ein paar mickrige Prozente an Steuern abgeben sollen.
Ich habe das schon häufiger gesagt. Ich bin der ganz festen Überzeugung, Linke in Masse, genauso wie diese Dame, die wie die Karikatur eines linken Mitglieds aussieht, die glauben wirklich, Elon Musk hat irgendwo ein möglicherweise plus x Girokonten liegen und auf diesen Konten befinden sich hunderte Milliarden und jetzt erst kürzlich bei der örtlichen Sparkasse hat das eine Konto die eine Billion Marke überschritten oder eben alle Konten irgendwie gemeinsam. Die glauben wirklich, das Geld würde auf diesen Konten liegen. Deswegen stellen sie dann auch so Schwachsinnsforderungen wie ja Vermögen XY, eine Million oder irgendwelche Landwirte oder müssen die alle besteuert werden oder Erbschaftssteuer und so weiter und so weiter. Die haben gar keine Ahnung, wovon die reden. Dann wird aber gleichzeitig gefordert, wir brauchen ja bestimmte Quoten, Migrantenquoten, Frauenquoten und so weiter. Da geht es gar nicht darum, dass dann Menschen politische Entscheidungen treffen, die tatsächlich Ahnung haben, die Gesetzestexte, über die sie dann im Deutschen Bundestag abstimmen, die alle Menschen, die im Land betreffen, ein Großteil, viele, die wissen gar nicht, worum es da geht. Die haben wirklich keine Ahnung. Das hat damals die Bankenrettung gezeigt, Griechenland, da gab es Umfragen, auch im Deutschen Bundestag, da waren Politiker, die haben überhaupt gar keine Ahnung, worum es geht. Und jetzt müssen sie sich ja nicht mal selbst inhaltlich damit beschäftigen, sondern haben in der Regel Referenten, die das für sie zusammenfassen. Falls sie das nicht machen, kann man immer noch eine KI fragen, die einem diese Gesetzestexte irgendwie zusammenfasst. Aber wir werden wirklich, und das kann man leider so sagen, wir werden von Idioten regiert. Und noch größere Idioten haben sich auf diesem linken Parteitag am Wochenende versammelt.
Doch liebe Genossinnen, wir werden uns den Sicherheitsbegriff zurückerkämpfen und wir für die Gewalt und Rassismus Alltag sind. Wir, die als Gastarbeiterin oder Fachkräfte herkamen.
Rassismus und Gewalt ist für uns Alltag, weil ihr euch rassistisch gegenüber der deutschen Bevölkerung verhaltet und uns irgendwie alle beleidigt und niedermacht, aber aus irgendeinem Grund dennoch hier wohnen und leben wollt, um den Wohlstand, der mal in Deutschland generiert wurde, als es noch eine mehrheitliche Bevölkerung gab, die weniger ausgesehen hat wie Menschen wie ihr, das ist jetzt ganz objektiv übrigens, das Ganze mal von außen betrachtet. Weil ihr euch denen gegenüber rassistisch verhaltet und Gewalt, weil Migranten überproportional häufig Gewalt und Straftaten in Deutschland begehen, das ist jetzt natürlich von meiner Seite aus ironisch gemeint, sie meinen natürlich, sie werden ganz schlimm Opfer von Alltagsrassismus, beispielsweise wenn Muhterem Aras, Ükücü, Gündogan, wie auch immer Leute gefragt werden, wo sie denn tatsächlich ursprünglich herkommen, dann müssten diejenigen, die die Frage stellen, eigentlich direkt an die Wand gestellt werden.
Toiletten putzen, eure Großeltern pflegen, Taxi fahren, euch mit Essen versorgen, die nie so ganz deutsch in diesem Land sein werden. Wir, die von Beamten erschossen, von Nazis verprügelt, von Presse und Politik diffamiert werden, wir werden an vorderster Front stehen. Unsere Wut ist nicht ausländisches Temperament. Unsere Wut ist nicht unprofessionell. Unsere Wut gehört genau auf diese Bühne und sie ist der Motor, den dieses Land braucht, um wirklich was zu verändern.
Ich würde eine Behauptung aufstellen, eine These in den Raum schmeißen. Deutschland wäre ohne junge Frauen wie sie, die in den allermeisten Fällen, selbst wenn Migranten herkommen, die dann irgendwie als Integrationsberater oder sowas arbeiten, sind in den allermeisten Fällen wäre dieses Land mit Abstand, mit großem Abstand besser dran, weil dann müsste man sich um diesen Gleichstellungs-, Gender-, Queer-, Rassismus, Seminare geben, politische Korrektheit, um diesen ganzen, stellt euch mal eine Welt vor, in der man keine Rücksicht auf die Gefühle dieser Gruppe, dieser Menschen geben müsste. In Saus und Braus, Honig würde fließen, vergoldete Gullideckel, so hat Annabel Schunke das mal genannt, finde ich ist ein schönes Beispiel. Das Land würde aufblühen, es würden noch mehr Menschen herkommen wollen, was bedeuten würde, wenn viele das Land verlassen würden, dann müsste man auch dafür sorgen, dass sie tatsächlich draußen bleiben, es sei denn, sie kämen tatsächlich dann qualifiziert wieder. Das ist der linken Parteitag.
Liebe Genossinnen, ich hoffe, nicht nur ich bin wütend. Ich hoffe, ihr alle seid es auch. Und wer weiß, vielleicht brauchen wir ja einfach mal einen Generalstreik, damit Deutschland endlich checkt. Ohne uns läuft gar nichts in diesem Land. Und wenn wir wollen, dann steht verdammt nochmal alles still. Die größten
Alles steht dann still in Deutschland. Könnt ihr euch noch an den Streik, wo war das, auf Island erinnern? Als Frauen auf Island streiken waren und sich irgendwie gar nichts getan hat. Ich muss mal ganz kurz schauen. Streik Island, Frauen. Prozent der weiblichen Bevölkerung legte im Oktober 75 das Land lahm. Auswirkungen des weiblichen Generalstreiks. Vielleicht auch so eine urbane Legende, an die ich gerne glauben möchte. Wenn von heute auf morgen alle Migranten aufhören würden zu arbeiten, man müsste mal schauen, in Summe, wie viele gibt's denn? Wenn dann beispielsweise auch die Sozialleistungen an jene eingestellt würden, wäre das auch durchaus interessant zu wissen. Aber gerne streiken. Noch lieber gerne nach Hause gehen in eure Heimatländer und dort fleißig sein und arbeiten. Wenn Deutschland so scheiße ist, das was ich noch nie verstanden habe, warum lebt ihr dann hier? Warum lebt man in einem Land, was angeblich so böse, rassistisch und schlimm ist? Weil diejenigen, die sich jetzt über diese bösen, rassistischen Strukturen aufregen, haben nicht dazu beigetragen, dass das Land überhaupt erst so begehrenswert für viele Migranten geworden ist. Und ich weiß nicht, ob denen bewusst ist, wenn die einheimische Bevölkerung weiter dezimiert wird, also das Land, in dem Milch und Honig fließt, also zum einen gibt es das so in der Art und Weise schon nicht mehr, wie es das mal war, aber zum anderen trägt das halt dazu bei, dass die neue Diversität in der Gesellschaft künftig dafür sorgen wird, dass dieses Land in der Form nicht mehr existent ist. Denn die Frage, ob sie dann quasi wie Heuschrecken in die nächsten Länder weiterziehen werden, in die nächsten Gesellschaften bunter gestalten werden. Ich meine, es passiert ja auch ein Stück weit alles simultan in Europa. Ist ja nicht so, dass wir als einziges Land davon betroffen sind. Ja, alles Gedanken, die man so hat, wenn man sich so einen linken Parteitag anschaut. Das war ein Ausschnitt aus meiner letzten Live-Sendung. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Schreibt mir sehr gerne eure Meinung zu dem Thema unten in die Kommentare. Lasst gerne eine Bewertung da, teilt das Video mit Freunden, Bekannten und Familie. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ich sage tschüss und bis dahin, macht's gut.